SRF 3.
Ein Durchbruch. Aber für wen? Die EU und die Türkei einigen sich offenbar auf die Rückschaffung von Flüchtlingen. Wir nehmen dieses Papier unter die Lupe. Was nützt es den Migranten? Und überhaupt ist das Ganze auch realistisch? Dazu der Schwerpunkt. Und dann, er war Lichtfigur und Hassobjekt. Nachruf auf den verstorbenen Ex-Außenminister Deutschlands Guido Westerwelle. Der Frühling klopft an. Auch morgen wieder viel Sonne bei 13 bis 17 Grad. Nur lokal gibt es morgen Nebel. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Ja, ist das jetzt ein Wendepunkt in der Flüchtlingskrise? Die EU und die Türkei haben sich heute zusammengerauft und einen Pakt geschlossen. Er soll in diesen Minuten auch offiziell von der Türkei noch abgesegnet werden. Offenbar nur eine Formsache. Daher Frage an EU-Korrespondent Oliver Washington. Was sind denn die Kernpunkte dieses Abkommens?
Also zunächst vielleicht noch die Aussage, dass Donald Tusk vor einigen Minuten einen Tweet verschickt hat, also der Präsident des Europäischen Rates hat einen Tweet verschickt, dass das Abkommen also unter Dach und Fach ist, also insofern ist das besiegelt. Und dieses Abkommen sieht vor, dass die EU ab dem 20. März, also ab Montag, alle Flüchtlinge, welche in Griechenland ankommen, in die Türkei zurückschicken wird. Die Flüchtlinge können zwar individuell einen Antrag auf Asyl in Griechenland stellen, Griechenland muss diese Anträge auch behandeln, aber das Ziel ist, dass eben trotz Verfahren die Flüchtlinge zurück in die Türkei geschickt werden, weil die Türkei als sicher angeschaut wird. Und im Gegenzug wird die EU für jeden zurückgeschickten syrischen Flüchtling einen syrischen Flüchtling wiederum aus der Türkei übernehmen. Das sind die Kernpunkte dieses Abkommens.
Eine Art Handel also. Da sitzen im Moment ja abertausende Flüchtlinge in der Türkei. Viele von ihnen wollen nach Europa. Was heißt das denn für Sie?
Da muss man unterscheiden. Für Flüchtlinge, welche aus Afghanistan, aus Pakistan, aus dem Irak auch und aus vielen anderen Ländern kommen, bedeutet das, dass sie praktisch keine Chance mehr auf Asyl haben in der EU. Für sie wären oder für sie sind die Türen damit sozusagen zu, sollte dieser Plan auch wirklich funktionieren. Für die Syrer bedeutet es umgekehrt, dass sie eine Chance haben, legal in die EU einreisen zu können, legal in die EU kommen zu können. Sie können sich in der Türkei gleichsam bewerben und dann eben auch so mit dem Flugzeug dann in ein EU-Land eingeflogen werden.
So, da sollen also Flüchtlinge nach der Überfahrt nach Griechenland direkt wieder in die Türkei zurückgeschafft werden, möglichst schnell. Das klingt einigermaßen einfach. Ist es das auch?
Ich meine, das ist sehr kompliziert. Das ist auch eine der ganz großen Fragen, ob es wirklich umsetzbar ist oder nicht. Weil die Flüchtlinge, welche auf einer griechischen Insel ankommen, sie haben ja, wie ich das gesagt habe, ein Recht auf ein individuelles Asylverfahren. Da braucht es Richter, da braucht es eine Infrastruktur, die muss noch aufgebaut werden. Also Richter, welche das alles beurteilen. Die Flüchtlinge haben auch das Recht, dann in diesen Verfahren beispielsweise sich gegen ein erstes Urteil zu wehren. Sie können dagegen Rekurs einlegen. Dann braucht es Unterkünfte für die Flüchtlinge, die müssen auch aufgebaut werden und das offensichtlich innerhalb von nur ganz wenigen Tagen. Also ich bezweifle, ob das wirklich so alles bis am Sonntag dann auch funktioniert und dann werden die Flüchtlinge ja auch wieder zurückgeschickt in die Türkei. Auch das muss organisiert werden, da braucht es Schiffe und auch das dürfte nicht ganz einfach sein.
Und gegenüber diesen Rückschaffungen gab es im Vorfeld auch rechtliche Bedenken. Sind die denn unterdessen vom Tisch?
Also in einem Punkt sind die rechtlichen Bedenken vom Tisch, und zwar in dem Punkt, dass eben die Flüchtlinge wirklich das Recht haben auf ein individuelles Verfahren. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Diesbezüglich sind sie vom Tisch, aber es stellt sich eben auch noch eine andere Frage, wie nämlich die Türkei dann die Flüchtlinge behandelt. Die Türkei versichert zwar in diesem Abkommen, das nun abgesegnet wurde, dass sie die Flüchtlinge gemäß internationalen Standards behandle. Nur tut die Türkei das eben bis heute noch nicht. Und vor zwei Tagen hieß es von Seiten der EU-Kommission diesbezüglich auch, dass die Türkei hierfür noch Gesetzesänderungen vornehmen müsste. Das soll also offensichtlich bis am Sonntag möglich sein. Da habe ich grundsätzlich meine Bedenken, dass das so schnell möglich sein soll. Und was mich diesbezüglich aber am meisten irritiert, die EU scheint sich mit Zusagen seitens der Türkei zu begnügen und nimmt diese für garantiert. Und das finde ich schon etwas eigenartig.
Trotzdem geistert das Wort Durchbruch jetzt in den Online-Medien, auf den Nachrichtenagenturen herum. Ist es denn in gewisser Weise auch ein Durchbruch?
Also wenn man das Wort Durchbruch auf das reine Abkommen zwischen der EU und der Türkei bezieht, ja, dann ist es das, dann ist dieses nun unter Dach und Fach. Aber wenn man unter Durchbruch meint, dass damit auch die Flüchtlingskrise gelöst sein sollte, nein, dann ist es kein Durchbruch. dann würde ich einfach viel mehr davon sprechen, dass die EU-Mitgliedstaaten unter sich eben unfähig sind, die Flüchtlinge wirklich solidarisch untereinander aufzuteilen. Deshalb brauchen sie die Türkei. Sie brauchen die Türkei, welche die Türe gleichsam schließt. Und sie brauchen auch die Türkei, um dorthin das Problem sozusagen abzuschieben. Also insofern würde ich, wenn man den Blick auf das große Problem der Flüchtlingskrise richtet, ist es meines Erachtens alles andere als ein Durchbruch, sondern mehr das Abschieben eines Problems.
Und zwar in die Türkei. Was bekommt denn die Türkei dafür, dass sie alle Flüchtlinge zurücknimmt?
Sie bekommt, also wie gesagt, die Zusage, dass die EU syrische Flüchtlinge dann direkt aus der Türkei einfliegt. Das ist das eine. Und das andere ist auch die Zusage, dass wenn die Türkei die Bedingungen erfüllt, dass dann bis Ende Juni die Visa-Bestimmungen liberalisiert werden, dann könnten alle türkischen Bürgerinnen und Bürger ohne Visum in die EU einreisen. Das ist das eine, aber wie gesagt, die Türkei muss diesbezüglich Bedingungen erfüllen und da ist sie noch nicht so weit. Und dann auch die Zusage, dass beide Seiten die Beitrittsverhandlungen mit neuem Schwung beleben möchten. Hier hat sich die Türkei mehr erhofft. Sie wollte eigentlich, dass 5 neue Verhandlungskapitel eröffnet werden. Das ist, so weit ist es nicht gekommen. Hier hat sich vor allem Zypern dagegen gewehrt und jetzt vor allem einfach das Bekenntnis, dass neuer Schwung in diese Beitrittsverhandlungen gleichsam hineingesteckt werden soll.
Wir werden das weiter beobachten, respektive Sie, Oliver Washington. Vielen Dank nach Brüssel. Jetzt nach Deutschland. Er war prägend für die Politik und er stand am Schluss zwischen zwei Leben, so der Titel seines Buches.
Ich möchte gesund werden. Ich möchte aber nicht nur überleben, sondern ich möchte hier auch leben. Ich möchte am Leben teilhaben.
Beides war ihm nicht mehr vergönnt. Guido Westerwelle ist an Leukämie gestorben. Unser Korrespondent hat die Würdigung gleich hier im Info 3. Zuerst aber Patrick Seiler mit den Nachrichten. Bei ihm geht es zuerst um die Reaktion von Bundesanwalt Michael Lauber zum sogenannten Dschihadistenprozess.
Lauber ist zufrieden mit den Schuldsprüchen des Bundesstrafgerichtes in diesem Prozess. Das Gericht in Bellinzona sah es als erwiesen an, dass 3 Iraker in der Schweiz die Terrororganisation IS unterstützt haben. Sie müssen ins Gefängnis. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Bundesanwalt Lauber zeigte sich auch zufrieden mit der internationalen Zusammenarbeit. Diese sei entscheidend gewesen, vor allem jene mit den USA. Das Urteil des Bundesstrafgerichtes kann noch weitergezogen werden. Englisch erfreulich, Französisch ungenügend, so beurteilt die Zentralschweizer Bildungsdirektorenkonferenz die Fremdsprachenkenntnisse von 3.700 Schülerinnen und Schülern der 6. und 8. Klasse. Die Konferenz hatte eine Studie bei der Universität Freiburg in Auftrag gegeben. Es ging um die Frage, ob weiterhin 2 Sprachen in der Primarschule unterrichtet werden sollen. Mehrere politische Vorstöße fordern, dass nur noch eine Fremdsprache unterrichtet werden soll. Die Bildungsdirektorenkonferenz will daran festhalten, dass Englisch ab der 3. und Französisch ab der 5. Klasse unterrichtet wird. In Frankreich könnten bald jene Insektizide verboten sein, die für das Bienensterben verantwortlich gemacht werden. Die Nationalversammlung billigte das Verbot mit knapper Mehrheit. Betroffen von einem Verbot wären Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Neonicotin. Die Herstellerfirmen wehren sich gegen ein Verbot und verweisen darauf, dass ein direkter Zusammenhang zwischen dem Bienensterben und dem Einsatz der Neonicotinide nicht bewiesen sei. Der Gesetzentwurf in Frankreich muss noch vom Senat geprüft werden, der ihn bereits früher zurückgewiesen hat. Eine endgültige Entscheidung trifft jedoch die Nationalversammlung. Der Weltfußballverband FIFA hat einen Sponsorenvertrag mit dem chinesischen Großkonzern Wanda Group abgeschlossen. Damit steigt erstmals ein chinesisches Unternehmen bei der FIFA ein. Der Vertrag soll der FIFA mehrere 100 Millionen € einbringen. Für das vergangene Jahr hatte die FIFA erstmals seit 13 Jahren einen Verlust von insgesamt 110 Millionen € angegeben. Und der Blick auf die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.800 Punkten, ein Minus von 0,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,6%. Der Euro wird zu 1.0931 gehandelt und der Dollar zu 96,84 Rappen.
Info 3 Abend.
Er wurde geliebt und gehasst. Er wurde bewundert und verspottet. Er hat triumphiert und er hat verloren. Der ehemalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle hat sein Land beeinflusst, obwohl oder gerade weil er bei der FDP war und nicht in einer der beiden großen Parteien. Guido Westerwelle wurde nur 54 Jahre alt. Er ist heute an Leukämie gestorben. Aus Berlin der Nachruf von Peter Vögeli.
Am Ende ging alles sehr schnell. Keine Stunde nachdem der Tod von Guido Westerwelle bekannt wurde, standen bereits ein Kondolenzbuch und ein großes Foto des Verstorbenen in der Parteizentrale. Bei Guido Westerwelle ging alles schnell. Mit 33 Jahren wurde er FDP-Generalsekretär, mit 48 Außenminister unter Angela Merkel. Westerwelle war ein Schnelldenker, ein Schnellschießer, ein rhetorisch außergewöhnliches Talent. Bei der Runde der Spitzenkandidaten nach der Bundestagswahl 2005 war Angela Merkel sprachlos und hilflos gegen einen Gerhard Schröder wie von Sinnen. Nicht so Westerwelle.
Ja, sie sei jünger als sie, aber nicht blöder.
Jünger, aber nicht blöder. Kein Zweifel. Einer seiner berühmtesten Sätze im Kampf um die Macht lautete:
Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt. Und das bin ich.
Ganz anders letzten Herbst, als Guido Westerwelle gezeichnet von seiner Leukämieerkrankung, aber voller Hoffnung nach einer Knochentransplantation in der TV-Show Günter Jauch auftrat und die Bilder und Sätze aus seinem früheren Leben Revue passieren ließ, sagte er:
Wenn man das so sieht, ist das wie aus einer anderen Welt. Ich möchte gesund werden, ich möchte aber nicht nur überleben, sondern ich möchte ja auch leben. Ich möchte am Leben teilhaben. Man zieht ja auch so Lebenslehren aus so einer Lage. Sind wir dankbar, dass wir da sind und nutzen wir das Leben und regen wir uns nicht über jede Kleinigkeit auf.
Noch 2002 war ein ganz anderer Guido Westerwelle im Wahlkampf in den Big Brother Container gegangen, hatte sich das Wahlziel 18% auf die Schuhsohlen geklebt. Er galt als Verkörperung des neoliberalen Zeitgeistes. Er war schneidig, aber bei seinem Coming-out als Homosexueller ließ er sich Zeit. Obwohl es alle wussten. Aber das ist Privatsache. 2009 sein größter Erfolg. Die FDP erzielte bei den Bundestagswahlen ein Rekordresultat, 14,6%. 4 Jahre später war alles verspielt. Die Liberalen flogen aus dem Bundestag. Als Außenminister stand Westerwelle lange unter Kritik. Als Innen- und Oppositionspolitiker war er ein politisches Leben lang für die Abteilung Offensive tätig gewesen, nicht für die Diplomatie. Das merkte man. Die Diplomaten des Auswärtigen Amtes verzweifelten lange an ihm, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute. Als sein größter außenpolitischer Fehltritt gilt die Stimmenthaltung Deutschlands im UNO-Sicherheitsrat, als es um eine Militäraktion gegen das Regime des libyschen Diktators Gaddafi ging. Deutschland isolierte sich. Guido Westerwelle war einer, der wie eine Kerze an beiden Enden brannte und erschien immer klar und schneidig. Aber das war wahrscheinlich nur der Politiker.
Die Würdigung von Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Vielen Dank. Info 3 hat die Geschichten hinter den Schlagzeilen auch morgen wieder. Guten Freitagabend wünschen Fabian Schlurp und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.